Heute ist Pfingsten. Pfingsten ist ja so einer der Feiertage, den der moderne Mensch entweder was verbinden kann oder mit dem der moderne Mensch also nichts verbindet, je nach Sozialisierung. Und im Gegensatz zu anderen christlichen Feiertagen, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, gibt es jetzt keine so klassische Vorbereitungszeit. Bei Weihnachten gibt es den Advent, die 4 Adventssonntage. Da nimmt je nachdem der Ranzen ein bisschen so und der Gürtel muss ein bisschen weiter gespannt werden. Bei Ostern gibt es dann gerade die Reaktion darauf, 40 Tage Fastenzeit, und dann kann der Gürtel mal wieder ein bisschen enger geschnallt werden. Zwischen Ostern und Pfingsten gibt es jetzt nicht so eine besondere Zeit, aber es sind 40 Tage jedes Mal. Ne? Einige von euch wissen bestimmt recht genau, was nach dem Bericht von Lukas an Pfingsten passiert ist. Da ist dann die Rede davon, dass die Apostel unter sich waren und der Heilige Geist kam mit einem Brausen wie ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, und dann gab es Feuerzungen und jeder fing an, in einer anderen Sprache zu sprechen. Neben diese Sprachen, die da gesprochen wurden, da kamen dann gottesfürchtige Männer und Frauen dazu. Und die verstanden alle auf einmal, dass in ihrer Sprache gesprochen wurde. Und die verstanden auch, was da gesagt wurde. Und sie kamen irgendwie alle zu dem Schluss, dass sie gesagt haben, wow, also wovon diese Männer da sprechen, also daran glaube ich. Ja? Ich glaube, dass der Messias auferstanden ist, dass Jesus dieser Messias ist und dass er mein Weg zu Gott ist. Pfingsten, wie es jetzt damals so stattgefunden hat, gehört jetzt ja nicht unbedingt zu der Erfahrungswelt eines jeden Menschen. Wir feiern heute jetzt Pfingsten auch nicht, wie damals Pfingsten stattgefunden hat. Liegt ja auch außerhalb unseres Vermögens. Je nachdem haben wir vielleicht mal einen stärkeren Wind erlebt und so ein richtiges Brausen. Aber spätestens, wenn wir dann von Feuerzungen reden und dass dann auf einmal alle anfangen, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen, dann bleibt uns das ja doch irgendwie schon ein bisschen fremd. Oder zumindest weit weg. Wir sind so in einer Zeit nach Pfingsten. Und das ist ja auch okay so. Ich habe voll das Verständnis dafür und deswegen habe ich für heute eigentlich so einen Text ausgesucht, der auch so ein nachpfingstlicher Text ist. Und ich möchte euch gerade gerne da voll mit hineinnehmen. Irgendwann war ja der Pfingsttag auch für die Apostel und die Leute in Jerusalem, die es mitbekommen haben, vorbei. Und die Normalität erhält so nach und nach wieder Einzug. So mag es ja zumindest scheinen. Vieles geht wieder seinen gewohnten Gang. Gehen tun auch an einem Nachmittag einige Leute. Es ist so circa um 15 Uhr in Jerusalem und viele Menschen strömen hinauf auf den Tempelberg. Ich befinde mich hier jetzt auch gerade auf einem Berg oder vielleicht mehr einem Hügel. Ich bin auf St. Krishona. Und oft kommen Menschen auch hier nachmittags her, um die schöne Aussicht zu genießen, vor allen Dingen bei schönem Wetter. Heute ist es eigentlich auch ganz schön. Die Leute, von denen Lukas jetzt hier berichtet, die kamen mehr oder weniger jetzt nicht unbedingt wegen der schönen Aussicht, sondern die hatten einen anderen Grund, warum sie auf den Berg gegangen sind. Die kamen zum Beten. Ja, also nachmittags, ebenso um diese Uhrzeit, schätzungsweise 15 Uhr rum, nachdem die Opferzeit dann auch vorbei war, war eben immer diese Gebetszeit. Das hat sich so für fromme Juden gehört und das macht man halt auch so. So, und während eben jetzt da so viele Menschen auf den Berg da oben hochströmen, da ist einer, der ist immer schon etwas früher da. Und der sitzt da in dieser Pforte, ähnlich so, wie ich jetzt auch in der Pforte hier auf St. Krishona sitze. Also Pforte ist ja sowas wie so ein Eingang in einen größeren Bereich. Man nennt diese Pforte auch schöne Pforte. Man kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wo die jetzt irgendwo im Tempel war. Also es war eben sowas Eingangsmäßiges. Ne? So, dieser Mann, der sitzt da eigentlich schon immer. Zumindest schon sehr lange. Der gehört irgendwie zum Erscheinungsbild der Stadt. Die Leute kennen ihn, die wissen, dass er da sitzt. Der sitzt da jedes Mal. Ja. Und jedes Mal, wenn er da sitzt, dann tut er das aus einem ganz bestimmten Grund. Er fragt nach Almosen. Also einfach nach ein wenig Geld, damit er überleben kann. Er tut das nicht, weil er irgendwie unter die Räder des Systems gekommen ist oder weil er einfach zu wenig verdient und irgendwie noch an Geld kommen muss. Er tut es auch nicht, weil er keine Lust hat zu arbeiten. Nein, dieser Mann, der ist von Geburt an gelähmt. Also hüpft abwärts, geht bei ihm einfach nichts mehr. Er ist voll darauf angewiesen, dass ihn täglich immer wieder ein paar Leute zu dieser Pforte schleppen oder tragen und dann abends halt auch wieder weg. Und das tun die ja wohl irgendwie auch, weil jeder kennt den, ne? Also der gehört mit dazu. Klar ist auf jeden Fall für alle, die ihn da sehen, der Mann, der da sitzt, der hat es nicht leicht. Er ist ja von Geburt an gelähmt. Aber irgendwie muss es auch einen Grund dafür geben, dass er gelähmt ist. Ist doch klar. Also irgendjemand muss irgendwie was getan haben, irgendjemand hat gesündigt. Irgendwie ist da jemand schuld dran. Und das ist auch okay so, dass der da sitzt. Er ist vielleicht bemitleidenswert, aber das gehört halt eben dazu. Aus heutiger Sicht klingt das vielleicht absurd oder heftig, beziehungsweise ganz bestimmt. Aber für die Leute damals war das zumindest zum großen Teil irgendwie was ganz Selbstverständliches. Selbstverständlich ist auch, dass er an der Pforte sitzt und dass er nicht in den Tempel reinkommt. An der Pforte ist es eben halt so ein Ort, an dem alle Menschen irgendwie so ganz dicht zusammenkommen und da kommt halt auch irgendwie jeder an ihm vorbei und dann kann er irgendwie jeden nach Geld fragen. Er kommt zwar schon, wenn er möchte, auch in den Tempel rein, das ist erlaubt, aber an den Altar darf er nicht, weil als Gelähmter ist er irgendwie nicht ganz rein oder unrein und dann darf er nicht an den Altar. So. Und so sitzt er halt eben Tag für Tag an dieser Pforte und bittet um Spenden. Ja, also ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Menschen ihn sehen, wie sie vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich berührt wegschauen, vielleicht sogar angewidert sich abwenden, wer auch immer mal wieder schamvoll wegsieht. Und das erträgt er so Tag für Tag, dass er irgendwie halt ausgeschlossen ist. Er ist kein normaler Mensch und er darf am öffentlichen Leben auch nicht so teilnehmen wie jeder andere. Er darf zwar in den Tempel, aber er darf nicht an den Altar, also an dem Ort, an dem der Mensch Gott so wirklich ganz nah begegnen kann, nach dem damaligen Verständnis. Und so kämpft dieser Ausgegrenzte, dieser Gelähmte Tag für Tag ums Überleben. Und als ich diese Geschichte so gelesen habe, hat sich mir so unwillkürlich die Frage aufgewandt, mit welcher Perspektive geht dieser Mann eigentlich jeden Tag an? Also, was ist so der Grund, warum er jeden Morgen halt irgendwie sagt, okay, also ich kämpfe weiter. Was ist seine Lebensperspektive? Was ist deine Lebensperspektive? Was ist deine innere Überzeugung? Der gelähmte Mann ist nicht der Einzige, der sich an diesem Tag mit Hilfe der anderen auf den Weg macht. Viele Menschen gehen ja eben zum Gebet. Es ist um die 15 Uhr. Und so gehen auch zwei junge Männer, neben ganz vielen anderen. Und sie gehen da diesen Tempelberg hoch. Und ob sie nur zum Gebet hingehen, das möchte ich an dieser Stelle mal hinterfragen. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch eine Eingebung des Heiligen Geistes, die sie gerade an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit an dieser Stelle führt. Sie kommen auch an der schönen Pforte, wie alle anderen, vorbei. An dem Platz, an dem dieser gelähmte Mann sitzt. Und als sie in den Tempel eben hineingehen möchten, spricht der gelähmte Mann sie an und fragt sie, ob sie ihm ein Almosen, also halt eben Geld, Silber oder Gold für ihn haben, damit er sich davon etwas zu essen kaufen kann. Und was dann passiert, damit hat er ganz bestimmt nicht gerechnet. Die zwei Männer bleiben stehen und blicken ihn an. Und sie schauen ihn nicht nur so im Vorbeigehen an und sie schämen sich auch nicht, sondern sie fordern ihn tatsächlich dazu auf, ihn anzuschauen. Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, dass euch jemand, der zum Beispiel am Bahnhof sitzt, mit einem Schild da sitzt und euch anspricht und fragt, ob ihr ihn irgendwie etwas unterstützen könnt, dass es in eurem Kopf gleich losgeht. Ne? Also meint die Person wirklich mich? Kann ich sie vielleicht ignorieren? Wie komme ich hier glimpflich raus? Vielleicht, ich will ja auch einfach keine Drogenkäufe oder Bettelbanden unterstützen und so weiter. Vielleicht gebe ich der Person dann auch noch etwas, aber ich bleibe nicht allzu lange da. Ich will die andere Person nicht beschämen. Vielleicht lächle ich noch ganz kurz lieb. Die bettelte Person freut sich bestimmt auch, wenn du dann irgendwie vielleicht weitergehst und die Situation nicht allzu unangenehm wird. Aber das ignorieren diese zwei Männer, die an diesem Tag da durch die Tempelpforte gehen. Die ignorieren das schlichtweg. Sie wollen den Augenkontakt zu diesem Mann. Und der Mann blickt zurück. Schließlich ist es ja auch irgendwie seine beste Chance, an Geld zu kommen. seine beste Chance, an Almosen zu kommen, wenn er diesem Befehl von den zwei Männern Folge leistet. Und eigentlich wartet er jetzt eben darauf, dass sie ihm Geld geben. Die zwei Männer, die da jetzt aber stehen, das sind nicht irgendwelche. Wir kennen sie, sie heißen Petrus und Johannes. Das sind die zwei Jünger Jesu und die zwei Apostel, von denen man schon recht viel gelesen hat. Und dann fängt Petrus an zu sprechen und da steht dann eben so in der Bibel: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er nimmt die Hand von diesem Mann und er zieht ihn so hoch. Und dann beschreibt Lukas mit medizinischen Begriffen, was da so richtig vor sich geht. Ja? Also Kraft kommt in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Also man spürt so richtig, wenn man den Text liest, dass da Leben in diesen Körper des Mannes kommt. Und zum ersten Mal in seinem Leben darf er erleben, also ja, dass da unten was passiert. Und zu greifen und zu verstehen, was da alles in diesem Mann in diesem Moment vor sich gehen muss, also ist vielleicht nicht ganz möglich, aber diese ganzen Vorurteile, die auf seinem Leben liegen, ja, die ganze Scham, die er Tag für Tag erlebt, alles muss in diesem Moment irgendwie abfallen, weil er einfach umherlaufen darf. Er ist wieder, oder er ist zum ersten Mal vielleicht sogar wirklich Teil von dieser Gesellschaft. Doch da stoppt es jetzt nicht. Er bleibt nicht da an dieser Tempelpforte, wo er schon immer war. Er geht zum ersten Mal mit Petrus und Johannes in das Innere des Tempels. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ein Lahmer durfte zwar in den Tempel hineingehen, aber zum Altar, also zu diesem Ort, wo Gott und Mensch so ganz engen Kontakt haben, da war er eigentlich nicht zugelassen. Jetzt aber ist der Weg frei zu Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da bei dir oder bei euch, dass da irgendwie so Widerstände aufkommen, so, weshalb soll jetzt ein Lahmer irgendwie keine Gemeinschaft mit Gott haben? Da ist doch irgendwie was faul, da stimmt doch was nicht. Und das ist völlig gerechtfertigt. Und deshalb wollen wir jetzt noch einen Blick auf die Gruppe werfen, von denen wir jetzt heute noch gar nicht geredet haben oder auf die wir noch gar keinen Blick geworfen haben. Die auch unterwegs sind, das Volk, also die anderen Anwesenden. Die sich auch aufgemacht haben zum Gebet. Das Volk Israel lebt ja seit der Zusage Gottes an Abraham, dass er ihn als Vater eines auserwählten Volkes bestimmt hat. Witzi. In diesem Mindset oder in der Denkweise, dass sie allein deshalb, weil sie Nachkommen Abrahams sind, von einem Gott oder von Gott mit einem quasi wie mit einem Freischein ausgerüstet wurden. Ne? Das ist aber so nicht ganz richtig. Und das Wunder, also diese Heilung, die da geschehen ist, die ist außergewöhnlich und auch für den Menschen damals. Und für die Menschen damals war das nichts Typisches, ja, dass da auf einmal jemand auf der Straße geheilt wird. Aber das Wichtige, was da eigentlich passiert, ist gar nicht die Heilung selbst, sondern was die Heilung versucht, uns und vor allen Dingen auch den Menschen damals deutlich zu machen. Und um das noch ein bisschen verständlicher zu machen oder um das noch mal ein bisschen klarer auszudrücken, will ich ganz kurz auf eine andere Geschichte hinweisen, in der Jesus selbst anwesend ist. Ja? Und da gibt es diese vier Freunde, die einen Gelähmten durch das Dach herablassen, direkt vor Jesus, sodass er gar nicht anders kann, als hinzugucken. Und Jesus vergibt diesem Mann seine Sünden. Weil für Jesus das eigentlich das Wichtigste ist, dass diese Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder ins Reine kommt. Die hohen Priester regen sich da auf und ist auch eine ganz gerechtfertigte Sache. Wenn das nicht der Sohn Gottes wäre, ja, aber er ist es. Und Jesus heilt dann diesen Mann. Und das ist was ganz Besonderes für ihn in diesem Moment. Aber eine körperliche Heilung, und das versucht Jesus eben klar zu machen, ist etwas, dass wir zwar vielleicht viel direkter fassen können, also die Auswirkung von Sünde, aber es ist niemals so wichtig wie eben diese Beziehung von Gott und Mensch. Ist ja auch verständlich. Ich wage es jetzt einfach mal zu behaupten, normalerweise fühle ich viel unmittelbarer und deutlicher, dass ich mich irgendwie geschnitten habe, als dass ich vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Ja? Ich spüre es viel deutlicher und unmittelbarer, dass ich keine Luft mehr bekomme. Aber es betrifft mich irgendwie vielleicht nicht ganz so körperlich und halt auch gar nicht so ganz direkt immer, wenn ich dem anderen vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit gesagt habe oder ihn als Idioten bezeichnet habe. Ja? Und Jesus macht klar, dass die Folgen einer körperlichen Heilung zwar viel unmittelbarer sind, aber dass trotzdem doch das körperliche Wohlbefinden niemals so wichtig ist wie die Beziehung zu Gott, also zum Vater im Himmel. Und das soll das Volk Israel, das soll das anwesende Volk, das an diesem Nachmittag im Tempel ist, das sollen sie eigentlich begreifen. Eigentlich ist das Volk wie dieser Gelähmte. Sie sind eigentlich immer nur vor dem Tor Gottes. Sie sind aber nicht wirklich ganz bei Gott. Und das gilt nicht nur für dieses Volk Israel damals, sondern das gilt auch für jeden von uns. Wir sind alle eigentlich wie Gelähmte, die hier in der Pforte sitzen. In der Pforte zum Tempel. Aber wir kommen nicht einfach so rein zu Gott mit all dem Mist in unserem Leben. Mit all den Lügen, mit all den Halbwahrheiten. Und dass wir unseren Nächsten nicht sehen. Und was es auch bei dir sein mag, es kann ja was ganz anderes sein. Aber all diese Dinge, die machen uns eigentlich unrein. Also wirklich unrein. Seelisch unrein, nicht nur körperlich. Ja? Und das sind alles Beispiele dafür, was die Bibel als Sünde beschreibt. Und mit dieser Sünde sind wir getrennt von Gott und wir kommen halt nicht einfach rein in den Tempel. Wir kommen nicht zum Altar, wir kommen nicht zum Thron. Wir bleiben an der Pforte sitzen. Maximal. Und was dann halt eben jetzt passiert, was Petrus macht in diesem Augenblick, ist, er heilt diesen Mann im Namen von Jesus Christus, dem Messias. Er sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Das sagt der Petrus zu diesem Mann. Und er geht dann in den Tempel. Und vielleicht bist du auch an einem Punkt in deinem Leben, an dem du sagst, ich will es eigentlich auch. Ich komme mit dem ganzen Schmutz, mit dem ganzen Mist, mit dem ganzen Dreck in meinem Leben nicht klar. Und eigentlich wünsche ich mir die Gemeinschaft zu Gott. Richtig enge Gemeinschaft. Und vielleicht ist es dann gerade dran, wenn du so sagst, boah, also irgendwie will ich das, ich wünsche mir das, diese Beziehung zu Gott, dass es gerade jetzt der Moment ist, dass du sagst, okay, bitte Gott, bitte Jesus, mach mich rein, ich glaube an das, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du der Weg bist zu Gott. Und wenn du ihn um deine Vergebung der Sünden bittest, dann macht er dich frei davon. Es ist nicht vergessen, aber es ist vergeben. Ich lade dich ein, dass du sagst, ich will nicht in der Pforte sitzen, sondern ich will mich aufmachen und hineingehen in den Tempel Gottes und mein Leben mit Jesus leben. Und dazu befreit Jesus uns eigentlich auch. Der Mann damals ist reingegangen und er hat Gott gelobt. Und Petrus macht dann auch nochmal in allen Worten nach dieser ganzen Erzählung klar, das steht übrigens alles in Apostelgeschichte 3, könnt ihr gerne nachlesen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Nicht die Abstimmung macht's, nicht die guten Taten. Nichts anderes führt zu Gott als eigentlich Jesus selbst. Und der Heilige Geist, der an Pfingsten eben ausgegossen wurde, der in einem jeden Christen lebt, der will eigentlich, dass genau diese Botschaft, dass die Menschen vor den Thron Gottes treten dürfen, dass sie zum Altar kommen dürfen, dass sie frei werden dürfen vor Gott, das möchte der Geist von Pfingsten verkünden. Er ist der Botschafter Gottes in der Welt. Und das ist ja irgendwie auch so das Krasse dran. Ja, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er hat uns den Tröster, den Heiligen Geist gegeben. Und er möchte, dass wir jetzt an seiner Stelle Botschafter sind für Gott und dass wir von Jesus erzählen. Der Heilige Geist, das ist der Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde. Da wird dieses Wort irgendwie verwendet. Und dieser Geist, der lebt in uns irgendwie. Und er will, dass genau diese Botschaft, ja, also diese Botschaft, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dass er ihn frei macht, das will er verkünden. Und er möchte in unserem Herzen seinen Platz einnehmen und uns in guter Weise leiten. Er möchte, dass wir alle Botschafter sind für Gott und dass wir von Jesus erzählen. Dieser Geist leitet und führt Menschen hier und in der ganzen Welt. Und er bringt manche dazu, dass sie sagen, ja, ich möchte in ein anderes Land gehen und von diesem Gott und von seiner frohen Botschaft erzählen. Und viele bleiben auch in ihrem Land und das ist auch okay so. Die Chance, die sich bietet und die der Geist jedem ermöglicht, ist, dass der, der mit Jesus lebt und an ihn glaubt, dass er den Geist Gottes hat. Und in der Bibel wird klar, dass der Heilige Geist vieles bewirkt, aber heute möchte ich eben mit euch ganz besonders darauf blicken, dass Gott diese Welt heilen will, genauso wie dieser Mann damals geheilt wurde, aber eben nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn. Und davon spricht der Geist. Und dazu ermutigt er uns, dass wir als Gottes Kinder leben und dass wir als seine Kinder dazu berufen und aufgefordert sind, Botschafter zu sein. Für ihn und für die wirkungsvollste und lebensveränderndste Botschaft, die den Unterschied macht. Die gute Nachricht von Jesus. Amen.